Wer diese Zahlen hört, der muss erstmal schlucken. Während 160 Millionen Menschen auf der Welt wegen Corona in Armut gestürzt sind, sind die Gewinne der Multimilliardäre um mehrere 100% gewachsen. Während die einen sündhaft teure Touren ins Weltall unternehmen, müssen Millionen anderer von weniger als $5 am Tag leben. Die Zahlen aus dem aktuellen Bericht der NGO Oxfam, die verweisen auf einen alarmierenden Trend. Und viele sagen jetzt, der Kapitalismus macht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Markus Demele ist Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerks. Ist das so einfach? Sind die Reichen schuld an der weltweiten Armut?
Also man muss kein Marxist sein und irgendwie der klassischen Mehrwerttheorie anhängen, um zu sehen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja, der Kapitalismus sorgt aus sich heraus nicht für eine gleiche Verteilung oder eine gerechte Verteilung der erwirtschafteten Güter. Das zeigt sich im Moment nicht nur global sehr deutlich, sondern auch innerhalb der wirtschaftlich stärkeren Nationen in Europa. Kapitalismus ist gleichzeitig synonym mit Ungleichheit. Oder wie der Sozialethiker Bernhard Emons das gestern formuliert hatte, jetzt in der Corona-Krise zeigt der Kapitalismus noch mal mehr sein hässliches Gesicht.
Aber hat der Kapitalismus sein Versprechen, dass der Wohlstand eben nicht nur im Westen wächst, sondern auch die Ärmsten davon profitieren, nicht doch auch ein Stück weit gehalten? Immerhin lebt die Mehrheit der Menschheit heute länger und gesünder als noch vor 70 Jahren.
Das ist richtig. Ich glaube, es gibt kaum ein Wirtschaftssystem, das so stark Innovation vorantreibt, weil es eben auch Ertragsversprechen bereithält, wie es der Kapitalismus tut. Das heißt, bestimmte Innovationen sind ganz stark möglich aufgrund des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Allerdings sind das natürlich nur Innovationen, die auch in Feldern vonstatten gehen, wo Nachfrage generiert werden kann, wo Nachfrage vorhanden ist. Sie sehen das ja, wenn bestimmte tropische Krankheiten, wo Menschen von den Menschen betroffen sind, die halt keine Nachfragekraft haben, weil sie keine Kaufkraft haben, weil sie kein Geld haben, da funktioniert das dann schon gar nicht mehr. Dieses Diktum von Kennedy, a rising tide lifts all boats, also wenn es allen ein bisschen besser geht, dann profitieren auch die Armen davon. Das stimmt so einfach nicht.
Gucken wir mal auf ein konkretes Beispiel. Wäre zum Beispiel so schnell ein Corona-Impfstoff entwickelt worden, wenn den Entwicklern nicht satte Gewinne gewunken hätten?
Wenn ich mir anschaue, wer dort forscht und auf welchen Grundlagen dort geforscht wird, dann würde ich tatsächlich diesen Menschen auch bei BioNTech beispielsweise erstmal intrinsische Motivation unterstellen. Nämlich, die haben als Forscherinnen und Forscher ein Herzensanliegen, ihr Wissen einzusetzen, der Menschheit dort einen Dienst zu erweisen. Natürlich darf das auch marktförmig dann organisiert werden, was die Impfstoffverteilung angeht. Und ich glaube, ja, das Wissen darum, dass man Gewinne erwirtschaftet mit der Impfstoffverteilung, das ist mit Sicherheit auch ein Treiber gewesen, in diesem Wettbewerb möglichst weit vorne zu sein. Klar ist aber auch, dass die Grundlagen dafür, dass das überhaupt möglich geworden ist, eben durch die Öffentlichkeit, durch öffentliche Finanzierung zustande gekommen sind, nämlich durch die Grundlagenforschung an öffentlich finanzierten Universitäten und Einrichtungen. Und wir sehen auch, wenn wir die Pharmabranche im Ganzen anschauen, dass dort genau diese Marktlogik eher dazu führt, dass für bestimmte Wohlstandskrankheiten auch viele Scheinmedikationen auf den Markt kommen, Umetikettierungen, wo wirklich nicht neue Innovationen mit verbunden sind. Und dass eben, wie ich es eben schon sagte, die Krankheiten, die auch ein großes, großes Problem sind für Millionen von Menschen im globalen Süden, weil sie eben keine Nachfrage haben, eben nicht mit diesen Forschungsgeldern belegt werden.
Oxfam kritisiert jetzt ganz konkret auch die Impfstoffverteilung in Sachen Corona. Bisher sind nur rund 9% der Menschen in armen Ländern geimpft. Sind daran jetzt wieder ausschließlich die reichen Länder schuld, die zuerst an sich selbst denken, sich zuerst selbst versorgen? Oder gibt es da noch andere Gründe, zum Beispiel mangelnde Infrastruktur oder Korruption?
Auch wenn sie vorhanden sind, diese Probleme könnte man beheben. Es gibt in verschiedenen afrikanischen Ländern bereits die Anfänge von Infrastruktur, wo Impfstoffe herzustellen wären. Nein, das Problem ist tatsächlich, dass bestimmte Patente nicht freigegeben werden. Das Problem ist, dass es keinen gerechten Schlüssel dafür gibt, wie Impfstoffe global verteilt werden. Wir sehen beim Thema der Impfstoffverteilung das grundsätzliche Problem bei der gerechten Verteilung öffentlicher Güter. Das Leid, das wir jetzt in anderen Ländern sehen, nimmt der globale Norden doch seit Jahrzehnten Achselzucken zur Kenntnis. Es gibt Hilfsversprechen, die in der Regel nicht eingehalten werden. Ja, es gibt auch wirkliche, reale Hilfe. allerdings an den Machtasymmetrien, an den ungleichen Strukturen, die wir im Welthandel haben, an denen wird bisher nicht hinreichend gerüttelt. Solche Instrumente wie ein Lieferkettengesetz, die dafür die Unternehmen in die Pflicht nehmen, Sorge dafür zu tragen, dass die Menschen im globalen Süden nicht ausgebeutet werden, wenn sie für unseren Luxus in die Wertschöpfungskette eintreten, müssen mühsamst erkannt werden gegen große Widerstände. Mhm. Und ein Kernpunkt, den ich mit Blick auf Oxfam machen möchte, ist das Thema Steuergerechtigkeit. Und nicht nur globale Steuergerechtigkeit, auch nationale Steuergerechtigkeit ist für mich die Gretchenfrage der nächsten Jahrzehnte.
Da sind wir bei meiner letzten Frage. Also ich höre daraus, Sie teilen in weiten Teilen die Kritik von Oxfam. Welche Konsequenzen müssten in Ihren Augen aus diesem Bericht folgen?
Der Oxfam-Bericht hat seine Schwächen. Mit Sicherheit, da braucht man jetzt vielleicht nicht in die Tiefe gehen, weil die Grundrichtung stimmt. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn es das noch mit einer besseren Datenlage geben würde, um es wissenschaftlich noch solider herauszuarbeiten. Aber die Richtung stimmt. Und eine Kernkonsequenz ist die Einsicht, dass wir immer noch einen massiven Wettbewerb haben zwischen den verschiedenen Ländern, was das Zahlen von Steuern angeht. Es gibt Studien, die sagen, dass die Superreichen mittlerweile zwischen 0 und 1% an Steuern zahlen. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt sogar, hat das ja deutlich gemacht, hat bei Twitter gefragt, soll ich mehr Steuern zahlen? Und dann auch Tesla-Aktien veräußert, weil eben die Superreichen keine Probleme haben, durch gute Berater ihre Kapital dorthin zu schieben, wo es die meisten Erträge bringt und es trotzdem mit Verlusten an anderen Stellen zu verrechnen, sodass sie ihre Steuerlast minimieren. Das kann der Otto-Normalverbraucher nicht. Der zahlt seine Mehrwertsteuer auf jedes Produkt, was er konsumiert. Gerade die Ärmsten der Armen und auch den Durchschnittsverdiener trifft es am stärksten. Und wenn jetzt diese globale Mindeststeuer für Unternehmen auch von 15% gefeiert wird, dann kann ich das verstehen, weil es ein erster wichtiger Schritt ist. Aber es ist natürlich längst nicht hinreichend. Vergleichen Sie mal Ihre persönliche Steuerlast mit denen eines Unternehmens von 15%. Davon können wir nur träumen.
Möchte ich lieber gar nicht. Da ist noch viel Luft nach oben in Sachen Steuergerechtigkeit. Das sagt Markus Demele, der Generalsekretär des Internationalen Kolpingswerks. Wir haben gesprochen über die Ergebnisse des jüngsten Oxfam-Berichts, der besagt, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer.